herzlich willkommen zum Podcast Unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise durchs Leben.
In vielfältigen Gesprächen mit inspirierenden Gästen gehen wir, Momo
und Tim,
der Frage nach:
Wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away.
Hallo da draußen, herzlich willkommen zu unserem Real Talk.
Hey, hallo auch von mir.
Hier sind wieder Momo
und Tim.
Genau.
Und wir haben heute das Thema mitgebracht: Scheitern und Erfolg haben.
Genau.
Momo, wie sind wir auf dieses Thema überhaupt gekommen?
Wir sind sehr unterschiedlich auf dieses Thema gekommen. Ich bin hauptsächlich auf das Thema Scheitern gekommen, weil ich beim Unterrichten, ich unterrichte ja Schauspiel, Grundlagen, und da immer wieder damit konfrontiert bin, dass es recht viel Angst davor gibt, was falsch zu machen. Und gerade beim Schauspiel, wenn du nicht einfach machst, also wenn du nicht einfach mal loslegst, passiert einfach nichts. Also dann passiert einfach nichts auf der Bühne. Und das heißt, die Angst dann davor, was falsch zu machen, verhindert eigentlich dann alles. Und das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und dann habe ich das vorgeschlagen, sollen wir, was hältst du von Scheitern? Und dann hast du als erstes gesagt, ja super, weil am meisten Angst hat man ja gar nicht vorm Scheitern, sondern vorm Erfolg.
So zumindest meine Hypothese. Ich bin am Überprüfen noch. Ja, genau, ich war dann gleich mit dem Erfolg beschäftigt, weil genau ich in meiner anderen Arbeit hier bei den Freunden, in der ehemaligen Arbeit, da geht es ja darum, dass wir Engagement fördern, dass wir junge Menschen dabei begleiten in sozialem und politischem Engagement nach ihrem Freiwilligendienst. Das heißt, ich bin viel auch mit sozialen Bewegungen, mit so Zivilgesellschaft und sowas beschäftigt. Und ich mache Bildung in dem Bereich, aber auch Beratung, und stelle immer wieder fest mit Gruppen aus sozialen Bewegungen, dass da irgendwas passiert, was es ihnen schwer macht, erfolgreich zu sein. Mhm. Also dass wir so, und ich würde vermuten, dass es oft unbewusst passieren da Sachen, dass die nicht erfolgreich eine Demo organisieren oder nicht erfolgreich eine Kampagne machen oder nicht erfolgreich ein Seminar durchführen zu einem Thema, sondern sich irgendwas einbauen, damit sie scheitern. Und deswegen ist meine Hypothese, ist eigentlich eine Angst davor, erfolgreich zu sein. Mhm.
Ich habe dann natürlich, seit du das gesagt hast, viel drüber nachgedacht. Und dann habe ich mich auch gefragt, ob es vielleicht damit zu tun hat, also per Definition ist ja Erfolg haben, ein gesetztes Ziel, ein sich selbst gesetztes Ziel zu erreichen. Und ich habe mich dann gefragt, ob die Schwierigkeit eigentlich fast das Zielsetzen ist.
Finde ich auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir ein Ziel setze und auch das wirklich mache, also ich setze nicht nur irgendein Ziel, sondern eins, das erreichbar ist, das ich auch terminiert habe. Ne? Ich sage nicht, ja, das mache ich, sondern ich mache das im Mai. Also bis zum 15. Mai habe ich das gemacht. Und auf einmal wird es ganz kribbelig und auf einmal wird eben messbar, oh ja, ich könnte das schaffen, aber ich könnte auch voll dran scheitern. Mhm. Und ich werde festgelegt. Ne? Du hattest mir im Vorgespräch von, ich glaube, von deiner Schwester was erzählt, die sich so ganz viele, die Ziele so diffus lässt, damit sie es nicht erreicht. Ne? Aber in dem Moment, wo ich es festlege, dann ist es ja nicht mehr diffus. Dann muss ich ja dahin oder nicht.
Ja. Ja.
Aber dann passiert was damit.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, ob es dir auch schwerfällt mit den Zielen.
Doch, total. Aber ich habe das nur gemerkt, weil ich so dachte, Ich bin ja voll die Planemaus, also und habe dann immer, ich fühle mich im Tag oder in der Woche viel besser orientiert, wenn ich mir so einen Tagesplan mache. Ah, okay, so und so und so funktioniert der Tag. So und so viele Stunden habe ich für das und das. Und wenn dieser Plan dann aufgeht, den ich mir da so vorher gemacht habe, dann bin ich, dann geht's mir richtig gut. Also dann bin ich sehr, sehr glücklich. Und wenn dieser Plan dann aber nicht funktioniert, ich merke dann immer, dass ich eigentlich am Schluss ordentlich unflexibel bin. Also wenn dann Sachen passieren, die das dann verhindern oder verschieben oder so, dann kann mich das schon ganz schön aus der Bahn werfen oder mir sehr, sehr schlechte Laune machen. Und von daher kenne ich das, weil das dann ganz klare Ziele sind. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn's je älter ich werde, desto unklarer werden eigentlich die Lebensziele, habe ich das Gefühl.
Aha. Kannst du ein Beispiel machen? Was meinst du?
Na, ich wollte unbedingt Schauspielerin werden. Das war ganz, ganz wichtig mit 17, 18. So. Aber jetzt bin ich Schauspielerin seit 20 Jahren und ich habe so Ziele, die, ja, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, die Erreichbarkeit, ne, weil du gesagt hast, ein Ziel, was tatsächlich zu erreichen ist. In meinem Beruf habe ich das Gefühl, die Erreichbarkeit ist so schwer überhaupt einzuschätzen, weil das so viel mit Glück zu tun hat, dass das gar keine in dem Sinn gesetzten Ziele sind. Mhm. Weißt du? Also sowas wie, das ist ja gut und schön, wenn ich das Ziel habe, eine große Fernsehkarriere zu machen, aber das hängt, und dann kann ich auch was dafür tun und mich bewerben und so weiter. Aber ob das nun tatsächlich dazu kommt oder nicht, das hat ja mit so, so viel zu tun, was ich überhaupt nicht in der Hand habe, dass das ein, wie soll ich sagen, ein dummes Ziel ist auf eine Art. Weißt du, so, weil ich so wenig beeinflussen kann.
Ja, weil es auch so grandios ist und das liegt ja, also weil es auch nicht in deiner Hand liegt. Ne? Mhm.
Genau. Und trotzdem ist es natürlich, wenn ich dann als Schauspielerin eine fette Filmkarriere habe und tolle Rollen spiele, ist es trotzdem natürlich ein Erfolg.
Ja. Das ist spannend, weil ich habe gleich eine Kollegin im Ohr, die sagt, naja, Erfolg ist doch auch voll das kapitalistische Konzept. Mhm. Also die sozusagen, ne, das wird so, denke ich jetzt gerade dran, weil das, was du beschreibst, dieser Karriereweg ist ja auch einer, der so sehr gehypt wird in einer bestimmten, keine Ahnung, in einer bestimmten Weltvorstellung. Ja. Und das andere ist ja auch das, was du beschreibst, dieses den Tag sich so planen und dann zufrieden sein, wenn ich das schaffe, das kenne ich auch. Und das ist ja sowas Verinnerlichtes, ich muss produktiv sein. Ich muss es schaffen, am Tag so und so viele Dinge zu erledigen, erst dann bin ich was wert. Also das ist wie so ein, da würde meine Kollegin sagen, ja, das ist ja der verinnerlichte Kapitalismus.
Ja, wobei ich finde, da gibt es schon einen Unterschied. Also einerseits würde ich dir da total recht geben, in dem, ich habe so gemerkt, auch so in den Vorgesprächen, dass du immer gesagt hast, ja, und der Erfolg und der Erfolg. Und ich immer richtig gemerkt habe, boah, ich habe richtig so einen Widerwillen oder so. Denkst du, ja, gut, Erfolg. Ich meine, das ist ja eh klar. So. Und habe dann irgendwann gedacht, was habe ich denn da für Widerstände? Wo kommen die denn her? Und habe dann schon gemerkt, dass für mich, also weil du sagst, man muss so effektiv sein in dieser Tagesplanung, oder da geht's um Leistung. Ich denke, manchmal geht's mir, das, was ich dann abfeiere, ist dann, dass ich so gut planen kann. Mhm. Also, und da finde ich mich dann toll dafür, dass ich so gut planen kann. Also, dass ich auch die Sachen so gut abgeschätzt habe und so. Das hat gar nicht unbedingt mit Leistung zu tun, sondern mit dem so stolz drauf sein, dass ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, sozusagen. Also, eigentlich mehr das. Und aber bei anderen Sachen, bei größeren Zielen, habe ich dann schon gemerkt, dass auch ein bisschen mein Widerwille mit diesem Begriff Erfolg umzugehen schon damit zu tun hat, dass für mich in meinem Leben ganz, ganz viel Erfolg fremd besetzt ist. Mhm. Also dass dann erfolgreich sein so sehr ich das per Definition gar nicht wollen würde, ist erfolgreich sein trotzdem, dass ich es im Beruf geschafft habe, dass ich mich gut finanzieren kann, dass ich eine kleine Familie habe und so, dass ich eigentlich so diesem Bild, diesem gesellschaftlich akzeptierten Bild entspreche.
Und ich glaube, ich kann da so andocken, weil ich habe auch gemerkt, Erfolg ist für mich, das eine ist sozusagen was Messbares. Ich schaffe ein Ziel, das ich mir gesetzt habe, das vielleicht auch zählbar ist. Mhm. Aber dann hat es für mich auch ganz, ganz wichtig eine Qualität. Und die Qualität ist Freude. Also für mich ist erfolgreich sein mit Freude verbunden, mit Lust. Mhm. Ich finde das, wenn ich jetzt an soziale Bewegungen denke, ich mag sehr gerne Saul Alinsky. Der hat so Community Organizing, also wie Gruppen, wie Gemeinschaften sich gut organisieren können, die erfolgreich für ihre Rechte kämpfen können. Dazu hat er viel gearbeitet, so ich glaube ab den 20er, 30er Jahren, letztes Jahrhundert.
Ja, cool.
Und der hat immer gesagt, Aktionen müssen Spaß machen. Und die haben geile Aktionen ausgedacht. Eins war ein Shit-In. Da haben die quasi einen ganzen Flughafen blockiert, indem die alle öffentlichen Toiletten dort blockiert haben. Also quasi ein Shit-In gemacht und niemand konnte mehr die Toiletten benutzen und der Flughafen war lahmgelegt. Und haben gesagt, wir gehen erst die Toiletten wieder frei und damit den Flughafen, wenn unsere Forderungen erfüllt sind.
Ach was.
Und er hat gesagt, es muss Freude machen. Dann kommen die Leute auch. Ne?
Ja.
Und das merke ich bei mir auch, wenn ich was das erreichen muss, was mein Lehrer mir sagt in der Schule. Ne, kenne ich, habe ich gleich 1000 Beispiele, was der sagt, was erfolgreich ist. Da habe ich ja keinen Bock drauf. Aber wenn ich mir selber was setze, wo ich Freude dran habe, dann ist Erfolg auch was, ja, dann kriege ich, also dann macht es mir Freude eben. Ne?
Und war das bei dir schon immer so? Oder hast du dir das erarbeitet?
Ja, das finde ich eine gute Frage. Also ich habe auch versucht, mich so an so ein paar Beispiele meiner Biografie zu erinnern. Und ich glaube, ich habe schon das Glück, dass ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, familiär und auch ein bisschen auch in der Schule, bei manchen LehrerInnen zumindest, wo ich scheitern durfte. Also wo Scheitern nicht was war, wo ich bestraft wurde. Also das gab es schon auch in meiner Biografie, aber ich glaube, ich durfte viele Erfahrungen machen, wo ich lernen durfte. Mhm. Also Scheitern ist für mich mit Lernerfahrung verbunden und Erfolg haben war auch erlaubt. Also ich kann mich zum Beispiel auch erinnern an viele Feiern, dass ich was geschafft habe. Auch sowas Klassisches wie Feiern für eine gute Note. Aber ich weiß zum Beispiel auch, für mich ist so in der Vorbereitung aufs Gespräch habe ich gedacht, ein großer Erfolg in meinem Leben war, dass ich mir einen Freiwilligendienst organisiert habe mit 18 Jahren. Mhm. Ich habe den Kriegsdienst verweigert aus einer Überzeugung heraus und habe einen Freiwilligendienst organisiert und ich habe das gefeiert. Ich habe ein Fest gemacht mit meinen FreundInnen, als ich losgereist bin und als ich wiederkam. Mhm. Und dieses Ritual war total wichtig und auch, dass meine Eltern da dabei waren und das so mitgefeiert haben. Und ich mich aber auch gefeiert habe. Ich glaube, das war wichtig auch also biografisch.
Ich habe auch über meinen größten Erfolg nachgedacht und gedacht, mein größter Erfolg war die bestandene Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule.
Ja.
Und was daran ja auch ganz interessant ist, also ich habe 2 Jahre vorgesprochen. Ich habe 17 verschiedene Prüfungen gemacht. Ich war 4-mal in der Endrunde und dann endlich bin ich aufgenommen worden. Und ich habe geweint wie blöd. Stundenlang. Es war natürlich auch Freude, aber eigentlich war es. Natürlich wurde auch gefeiert und auch irgendwie ein Sekt geöffnet, aber während der Sekt geöffnet wurde, habe ich so gemerkt, eigentlich bin ich nur am Heulen und so und das ist so 2 Jahre Anspannung so abgefallen. Aber es ist ganz lustig, weil das war überhaupt nicht nur yay, sondern es war ganz anders besetzt.
Ja.
Aber das war eins meiner absolut größten Erfolgserlebnisse.
Und weißt du, was ich spannend an deiner Geschichte finde? Dass die mit dem Scheitern so halt eben so eng verbunden ist.
Mhm, mhm.
Ja, und das ist nicht so ein Yeah, I'm the greatest, sondern du bist ja durch was durchgegangen mit diesem Scheitern vorher, bei den vielen Versuchen vorher, und dann hat es geklappt. Mhm. Und dann ist das ja ein ganz anderes Gefühl auch dazu, oder?
Ich glaube schon, beziehungsweise das ist überhaupt eine interessante Geschichte. Man ist halt so viel gescheitert, so, und dann hatte ich damals noch, ich komme ursprünglich aus Offenburg und hatte damals noch einen Freund dort. Und ich wollte eigentlich nie auf eine Privatschule für Schauspiel, weil man da irgendwie dann nach der Ausbildung nicht so viele berufliche Chancen hat, wie wenn man von einer staatlichen kommt. Also wollte ich das nicht. Und nachdem ich dann aber so viel vorgesprochen hatte, habe ich dann gedacht, okay, also entweder ich mache Privatschule und dafür halt keine Fernbeziehung, sondern habe wenigstens meinen Freund in der Nähe, oder ich gehe eben an die staatliche Schule und dann eben auch Fernbeziehung. Und deswegen hatte ich dann noch vorher eine Aufnahmeprüfung gemacht in Freiburg an der Privatschule, bin sofort genommen worden, habe mich überhaupt nicht gefreut. Also weil es war wirklich so, ich so dachte, ja gut, naja, okay, dann mache ich halt das. Naja. Und dann kam noch Wien, also dann kam noch die staatliche Schule, und bei der ich dann noch genommen wurde.
Okay.
Also es war so ein richtiger, und das fand ich auch so interessant, ne? Dann hat man eigentlich sozusagen den Erfolg, es war aber nicht der, den man sich vorgestellt hat.
Ja.
Und als dann der Erfolg kam, den man sich vorgestellt hat, war dann meine Reaktion darauf überhaupt nicht die, die ich mir vorgestellt habe. Also.
Wow.
So. Aber ich meine, okay, vielleicht, da denke ich auch manchmal, vielleicht ist auch Vorsprechen an der Schauspielschule eine sehr, sehr, eine sehr, sehr spezifische Situation. Weil da, es gab, während ich dann auf der Schule war, gab es dann so eine 75-Jahr-Feier, und da kamen dann lauter sehr berühmte alte Schauspieler. Und dann hat irgendein sehr berühmter alter Schauspieler halt erzählt, wie er vor 65 Jahren Aufnahmeprüfungen an dieser Schauspielschule gemacht hat und wie besonders das war. Mhm. Ich dann auch dachte, ja, okay, also das ist wohl einer der großen Erfolgserlebnisse dann, oder der großen Erfolge.
Ja. Das ist witzig, Momo, dass du das erzählst, weil ich hatte noch eine Erfolgsgeschichte, die auch ganz eng mit dem Scheitern verbunden ist. Mhm. Und das ist eigentlich so meine akademische Karriere, würde ich mal sagen.
Ah ja?
Mhm. Ja, weil das ist, also ich weiß noch, die ersten 2 Jahre, die ich studiert habe, die waren für mich ganz, ganz schwer. Weil ich komme nicht aus einem akademischen Haushalt. Ich bin der Erste in meiner Familie, der an die Uni gegangen ist. Also, und habe das auch erst Jahre später im Rückblick verstanden, was Klassismus und sowas auch bedeutet, ne? Also das... Mhm. Wenn du halt nicht aus so einem Haushalt kommst, die Kids in meinem Umfeld, also die anderen Studierenden, die haben halt alle schon Kant und Hegel und sonst was gelesen, und ich hatte keine Ahnung, und die wussten alle, wie man akademisch schreibt, und ich habe meine erste Hausarbeit geschrieben, und der Prof hat mich zu Hause angerufen und gesagt, also was geben Sie denn da ab? Sie sind durchgefallen, das geht ja gar nicht. Und der hat wirklich eine halbe Stunde ging das Gespräch. Hat mir die ganzen Fehler aufgezählt und hat am Ende gesagt, ach so, Sie kommen aus so einer Familie. Ah ja, also dann würde ich Ihnen vielleicht ans Herz legen, machen Sie doch eine Ausbildung. Heftig, ganz heftig.
Oh, krass, okay.
Und also, ne, das war auch an so einer Elite-Uni, also habe ich Politikwissenschaften studiert. Mhm. Und dann, als ich zu sozialer Arbeit gewechselt habe, war das Erste, was ich gemacht habe, mir eine Professorin zu suchen, zu der hinzugehen und sagen, ich verstehe nicht, wie dieses wissenschaftliche Arbeiten geht. Mhm. Können Sie mir helfen? Und die hat sich mit mir hingesetzt und hat mir das erklärt. Und zwar natürlich überhaupt nicht schwer.
Cool.
Wenn es einmal eine Person gibt, die einen so an die Hand nimmt. Und als ich dann Jahre später meine Bachelorarbeit geschrieben habe, ich war so stolz darauf, dass ich das geschafft habe, das nach wissenschaftlichen Standards zu schaffen, ja. Und dann auch die Anerkennung dafür zu kriegen. Also das war wirklich. Und das wäre natürlich anders gewesen, wenn ich nicht dieses Scheitern davor gehabt hätte.
Ja.
Deswegen kann ich das so andocken, was du erzählst.
Ja.
Die Geschichte, ja.
War das dein größtes Scheitern?
Ich weiß es nicht genau, ob das mein größtes. Ich glaube, ich kann das gar nicht so messen in groß und noch größer und sonst wie. Ich habe so gemerkt, dass es für mich im Scheitern gab es, glaube ich, es gibt Momente in meinem Leben, wo ich gescheitert bin und lernen durfte, und Momente, wo es existenziell wurde. Mhm. Das für mich ein Unterschied ist, wie ich es erlebt habe. Also ich weiß noch, im ersten Jahr, wo ich studiert habe, Und dann kam ich aber auch gerade zurück vom Freiwilligendienst. Und ich kam zurück nach Deutschland und bin umgezogen in eine neue Stadt und habe keinen Anschluss richtig gefunden und habe das inhaltlich alles nicht verstanden von diesem Studium. Also da wurde es existenziell, dass ich auch eine depressive Phase hatte und einfach, das war natürlich kein Moment von, ah ja, okay, dann lerne ich jetzt mal hier was da draus.
Ja.
Sondern da wusste ich einfach nicht weiter und war aber auch nicht in der Lage, mir Hilfe zu suchen. Und kam dann raus, eigentlich mit Glück, dass ich halt Orte gefunden habe, wo ich dann Platz gefunden habe. Also Orte, wo ich mich engagieren konnte, sozial zum Beispiel, das war wichtig, dass ich nochmal umgezogen bin, Studium gewechselt habe, Leute gefunden habe. Das hat mir dann total geholfen. Und klar, im Nachhinein kann ich da drauf gucken und sagen, voll wichtig gewesen in meiner Biografie. Also da habe ich so viel mitgenommen, gerade aus dieser Zeit.
Wollte ich gerade fragen, ob sich das in der Retrospektive nochmal geändert hat.
Hat sich. Und dann wurde es eine Lernerfahrung. Aber das Spannende war eben, ne, ich glaube, ich kann jetzt auch Sachen zurückblicken, wo ich sage, ah, da bin ich gescheitert. Aber ich konnte sofort in dem Moment schon sagen, naja, bin ich halt gescheitert. Ja. Weiß ich jetzt das nächste Mal, wie es besser geht. Ist nicht schlimm.
Hast du dafür ein Beispiel?
Oh, ich habe ein sehr schönes Beispiel, Momo. Ist auch ein bisschen witzig.
Ja.
Mit Mitte 20 war ich sehr engagiert in Ernährungswende. Ich war so mit Ernährungsfragen beschäftigt, ich war vegan und war auch der Meinung, also habe ich natürlich nicht zugegeben, aber in Wahrheit habe ich gedacht, dass eigentlich auch die ganze Welt vegan sein muss, weil meine Ideen sind ja die richtige und können die Welt retten, ist ja klar.
Natürlich.
Und dann war ich auch das erste Mal Seminarleitung bei den Freunden und habe ein Seminar geleitet mit Freiwilligen in der Jugendherberge. Und dann habe ich mir vorher so überlegt, ah ja, weil Veganismus ja das Richtige ist, bestelle ich jetzt für alle, die da kommen, veganes Essen in der Jugendherberge. Mhm. Und habe die mehr oder weniger gezwungen, eigentlich sich dann vegan zu ernähren. Long story short, das endete so nach, es war ein langes Seminar, 10 Tage, und das endete in einem Aufstand so an Tag 5, 6, wo so eine Hälfte der Gruppe hat so ein Sit-in gemacht in der Mensa und hat gesagt, wir kommen nicht mehr ins Seminar, bis wir Fleisch kriegen. Dann haben sich die, das war wirklich, ey, Politik, also so politische Bewegung in a nutshell, weil dann hat sich auch noch die Küche dieser Jugendherberge mit denen solidarisiert und hat sich dazugesetzt und hat denen dann die Schnitzel gegeben, die übrig waren von der anderen Gruppe. Voll absurd, aber auch witzig. Und da war halt schon, ich konnte in dem Moment schon total drüber lachen, weil ich da schon gecheckt habe, ja klar, ich kann die natürlich kann ich die nicht dazu zwingen. Ist ja totaler Quatsch. Ich kann mit denen ins Gespräch gehen und einen Dialog anbieten. Aber es ist deren Entscheidung.
Ja.
Und da konnte ich gleich gemerkt, oh ja, danke Leute, hier durfte ich gerade wirklich was lernen, was Pädagogik angeht.
Sehr gut. Sehr lustig.
Da denke ich oft noch dran. Wie ist das bei dir? Wie ist denn das mit dem Scheitern? Ich meine, du hast im Vorhinein gesagt, Scheitern ist ja schon so, da hängst du irgendwie viel dran, ne?
Ja, da hänge ich irgendwie viel dran. Ich hänge halt viel auch von Berufswegen an dem am Fehler machen, weil natürlich ein Probenprozess, bis man an die Premiere kommt, ist so nur ausprobieren. Man probiert halt irgendwas aus und es funktioniert oder nicht. Und je mehr Mut man hat, ins Ausprobieren zu geben, desto besser kann das Ergebnis werden. Und das heißt aber auch, dass da Sachen bei rauskommen können, die wirklich auch nix sind oder schlechte Ideen oder so. Und da habe ich das sehr verinnerlicht und da kann ich das sehr abfeiern. Und mir sind, als ich auch übers Scheitern und wo ist man denn so gescheitert und so, sind mir auch so Sachen eingefallen. Und das fand ich auch interessant. Es gibt eine Scheitergeschichte, das ist einfach eine der besten Anekdoten meines Lebens geworden. Und weil es so eine gute Anekdote ist, finde ich das Scheitern darin vollkommen unproblematisch heutzutage. So, und die andere Geschichte, die ist einfach immer noch peinlich.
So, oder? Oh, jetzt bin ich neugierig.
Also die peinliche Geschichte ist, ich habe bei einer Schulaufführung Music Was My First Love gespielt und gesungen auf dem großen Flügel und zwar auswendig. als Nummer, ne, zwischen verschiedenen Tänzen und bla bla bla. Im großen, in der großen Schulaula vor 300, 500, 400 Leuten, keine Ahnung. So, und ich habe es auswendig gespielt, weil ich konnte das halt auswendig. Und so zum Ende hin, die letzten zwei Seiten, wenn man auf Noten schauen würde, hatte ich einfach einen Blackout. Es war nichts mehr da. Nichts. Mhm. Überhaupt nichts. Und ich habe Tasten gesucht und nichts gefunden. Und konnte das Stück nicht fertig spielen, weil ich einen absoluten Blackout hatte. Und weiß nicht. Und ich konnte das nicht mehr drehen. Also ich. Und dann habe ich das irgendwie irgendeinen Schlussakkord gebastelt und bin gegangen. Und dann war auch noch sozusagen der Flügel an der einen Seite der Bühne und der Abgang auf der anderen Seite der Bühne. Man musste also über die komplette Bühne rübergehen. Währenddessen haben mir so 400 Leute so einen Mitleidsapplaus gespendet. Und das ist einfach immer noch schlimm. Also das ist auch nicht, dass ich daraus was gelernt. Also das Einzige, was ich vielleicht daraus gelernt habe, ist, dass ich immer noch lebe und mich immer noch die gleichen Leute mögen und nichts Schlimmes passiert. So. Aber das war sehr unangenehm. Und die andere Geschichte ist, ich bin mal gemeinsam mit meinen Schwestern von 20.000 Menschen ausgebuht worden.
Ach.
Und das kam so. Meine älteste Schwester hat in Hamburg an der Musicalschule studiert. Und wir haben zu Hause immer viel gesungen. Und irgendwann hat sie bei einem Telefonat gesagt, ach, es ist so deprimierend. Hier wollen alle professionelle SängerInnen werden und die können noch nicht mal eine zweite Stimme halten. Ich würde so gerne, ihr müsstet eigentlich mal vorbeikommen, damit wir einfach zusammen singen können. Und dann haben wir das gemacht und sind eine Woche nach Hamburg gefahren und haben sie da besucht. Und haben dann ein ziemlich kompliziertes Ding einstudiert und haben Straßenmusik gemacht und so. Und dann hat sich daraus so ganz viel ergeben. Beim Straßenmusik machen hat uns dann jemand angesprochen und gesagt, ey, da vorne steht eine Fernsehkamera, singt doch da mal. Dann haben wir da gesungen, dann waren die von TM3 und haben uns zum Frühstücksfernsehen eingeladen.
Ach komm.
Dann sind wir am gleichen Wochenende sind wir noch ins Radio eingeladen worden, weil nach der Clubs ist und sozusagen als Programmpunkt im Radio. Und dann sind wir noch zu einer Agentur gegangen, weil meine Schwester gesagt hat, wir sind voll gut, lass uns da mal hingehen. Und dann hat diese Agentur gesagt, das ist ja großartig und hat uns gleich ins Tonstudio geschickt für ein Demo. Und so war irgendwie diese Woche und wir sind natürlich alle da vor uns hingeflogen. Und dann rief die Agentur dann an, so 4 Wochen später, und hat gesagt, wir haben einen Gig für euch im Volksparkstadion in Hamburg im Vorprogramm eines American Football Spiels. Wollt ihr da singen? Und ich war, das war 1995, ich war 15 Jahre alt und meine älteste Schwester hat gesagt, das ist ja totaler Quatsch. Und ich habe gesagt, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Ja. Das wird nie wieder im Leben, wird uns irgendjemand fragen, ob wir im Stadion singen wollen. Lass es uns machen. Und dann haben wir das gemacht und dann sind wir dahin man muss vielleicht dazu sagen, wir singen a cappella. Aha. Und dann kamen wir dahin und sie hatten uns gesagt, sie stellen die Kostüme und so. Und dann kamen wir hin und sie meinten, ach so, zieht einfach das Flippigste an, was ihr habt. Und so, sie hatten keine Kostüme gestellt. Und zwar, und beim Soundcheck hat man auch schon gemerkt, so, oha, das wird sportlich. Also, weil es gab eigentlich kein Monitoring und wir haben über die Stadionanlage gesungen und so weiter.
Wow.
Und dann.
Also ihr konntet euch gar nicht hören.
Nee, und es war auch einfach absurd schlechter Sound. Und dann sind wir. Dann moderiert hat das Blümchen, Jasmin Wagner alias Blümchen, die man ja heutzutage wieder kennt, weil sie ihre alten Hits jetzt als Werbung macht. Und die hat uns dann anmoderiert und wir hießen SOS Sisters on Stage. Und dann wurden wir so auf 20 Harley Davidson vom Stadioneingang zur Bühne gefahren. Sind dann dahin und haben dann gesungen und zwar Help von den Beatles. Und es muss grauenhaft geklungen haben über die Stadionanlage. Und Blümchen hat uns dann abmoderiert mit: Das waren SOS und sie brauchen Hilfe.
Oh Gott.
Und so während man sang, hat man so gehört: Hey, das Publikum macht voll Lärm. Hey, das Publikum, was machen die da? Die buhen. 20.000 Leute buhen uns geradeaus. Ja, und dann waren wir fertig und sind wieder rausgefahren. Während wir so am Publikum vorbeikamen, haben die so Daumen runter gezeigt und so weiter. Oh. Und wir sind wirklich so wie die begossenen Pudel, haben dann so unsere Sachen geholt und sind dann so mit unseren Federboas, die wir uns noch gekauft hatten, in der IKEA-Tasche über den Parkplatz nach Hause gelaufen, während im Hintergrund die Schlümpfe ihren großen Auftritt hatten. Also so irgendwelche Leute mit so großen Schlumpfkostümen, die frenetisch gefeiert wurden.
Wie ging es dir damit und wie geht es dir heute damit?
Naja, damals war ich so in Disbelief, sagt man ja. Also das war für mich gar nicht zu fassen. Also es war irgendwie so surreal. Und es war auch ein bisschen, so, da waren ja meine großen Schwestern dabei und wir sind dann nach Hause gegangen und haben eine Thunfischlasagne gekocht und die so schweigend gegessen. Und irgendwann war es dann auch wieder ganz lustig miteinander. Nee. So, und das heißt, für mich war das eigentlich so, es war einfach ein Riesending, also weil das so absurd war und natürlich ja, man eben, wie ich ja vorher auch schon gesagt hatte, in so eine Situation kommt, die gibt's gar nicht, sozusagen.
So absurd eigentlich, ne?
Wahnsinnig absurd. Und natürlich war das in dem Moment total krass, aber es ist auch in dem Moment was sehr Ermächtigendes, auf der Bühne zu stehen und zu sagen, ja gut, dann buht ihr halt, ich habe aber das Mikrofon, ich singe jetzt halt fertig. So. Und dann kam halt keine große Karriere danach. Aber es ist natürlich, und deswegen meine ich, ist eine der besten Anekdoten, die ich so zu erzählen habe. Es ist so eine abgefahrene Geschichte. Wir haben darüber sogar ein Theaterstück gemacht, weißt du, so ist ja dann 15 Jahre später. Und so, und genau, und dadurch ist es natürlich sowas, was ich, ja, das kann ich, damit bin ich vollkommen im Frieden inzwischen.
Ja, klingt, als hättest du es ganz gut integriert.
Ne?
Es ist so cool, weil ich merke auch schon in der Erzählung, wie sehr der Humor hilft. Ne? Das hatten wir auch schon an anderer Stelle hier im Podcast, dass einfach der Humor immer wieder so ein Schlüssel ist.
Ja.
Also kriege ich es hin, das zu einer Lernerfahrung zu machen, oder wird es existenziell? Ne? Und dann merke ich, mir hilft der Humor total.
Aber auch das ist eine Timing-Frage. Also so wie du vorhin gesagt hast, wenn es existenziell wird.
Ja.
Das existenziellste Scheitern war meine gescheiterte Liebesbeziehung, als ich 27 war. Mhm. Und dieses Scheitern der Beziehung endete auch in einer ziemlich fetten Depression. Und das, also dem hätte ich damals weder mit Humor noch mit Lernerfahrung begegnen können. Mhm. Aber jetzt irgendwie 20 Jahre später oder was? Oder 15, 18 Jahre später ist das, war da riesig was zu lernen. Mhm. Also.
Ja.
Und ist da in dem Sinn auch noch nicht mal was gescheitert, weil es irgendeine Art von Beziehung zu diesen Menschen auch noch gibt.
Ja.
So.
Ja. Ich muss an meine Mutter denken, von der habe ich gelernt, die Und-Dann-Frage. Das ist sowas, was sie selber auch gelernt hat. Sich dann, manchmal hat man ja so Angst, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte. Ne? Also das vom Scheitern eigentlich. Ne? Mhm. Und dann sagt sie immer dieses, ja, überleg dir doch mal, was dann passiert, wenn das passiert. Mhm. Und dann. Und wenn man sich das dann so vorstellt, oder ich merke dann, wenn ich mir vorstelle, okay, dann wäre das so, schaffe ich das? Kann ich das aushalten oder nicht? Was kann anders? Und dann kriege ich einen Zugang. Das mag ich eigentlich ganz gerne, weil ich dann Zugang kriege zu dem, was eigentlich mir Angst macht.
Mhm.
und idealerweise mich drum kümmern kann. Oder was ich dann auch oft merke, ist, ah, so schlimm ist es ja gar nicht, was dann passieren kann.
Ja.
Also das Schrecken wird greifbar, der Schrecken wird greifbar, ne? Wird,
ja.
Ist
ja.
Nicht mehr so abstrakt.
Da habe ich mal eine Schauspielerin kennengelernt, da war ich selber gerade frisch aus der Schauspielschule raus und fand Schauspiel das Wichtigste auf der Welt und total heilig und so. Und dann sagte sie zu mir, dass sie ja so gerne Schauspielerin ist, weil das ja nicht so ein richtiger Beruf ist. Also, bitte? Dann meinte sie, naja, weißt du, meine Schwester ist Ärztin. Wenn die einen Fehler macht, dann stirbt vielleicht jemand.
Ja.
Wenn ich einen Fehler mache, dann passiert überhaupt nichts.
Ja.
Da habe ich auch gedacht, ja, das ist natürlich auch ein großer Luxus. Also, wo unterwegs zu sein, wo Fehler so notwendig und so akzeptiert und aber auch so konsequenzlos auf eine Art sind.
Ne? Ja. Und das ist doch auch nochmal ein spannendes Thema, diese Fehlerfreundlichkeit.
Mhm.
Also gibt es die, dürfen es sein? Du hattest erzählt, dass von dieser Studie. Erzähl nochmal von dieser Studie, Momo.
Es gab einen oder gibt einen Wirtschaftspsychologen, der heißt Michael Frese. Und der hat in den 90ern eine Studie rausgebracht über Fehlertoleranz. Und dabei hat er die Fehlertoleranz verschiedener Länder, also insgesamt 61 Länder, untersucht. Und Deutschland landete auf dem vorletzten Platz vor Singapur.
Mhm.
Also das heißt, dass die Fehlertoleranz in Deutschland einfach sehr gering ist. Mhm. Das ist hier nicht so integriert in den, ja, in die Kultur.
Mhm. Ja, und dann kann man wahrscheinlich, jetzt muss man sich die Studie mal angucken, ne, und ist sie noch und so weiter. Aber ich finde trotzdem interessant daran die Frage, gibt es eine Kultur von Fehlerfreundlichkeit oder nicht?
Mhm.
Ich kenne echt viele Kontexte, also auch gerade so politische Bewegungen, wo die Moralkeule dann ganz schnell ausgepackt wird und wo eigentlich kein Fehler erlaubt wird. Also sobald du was Falsches sagst oder eine falsche Idee hast, also falsch in Anführungsstrichen, nach irgendeinem bestimmten Moralkodex, fliegst du raus.
Ja.
Dann bist du nicht mehr dabei. Oder
ja.
In der Schule, ey, ich habe echt, also ich hatte auch tolle LehrerInnen, die gesagt haben, ja, genau, da lernen wir jetzt dran gemeinsam. Aber ich hatte auch LehrerInnen, da wurde jeder Fehler hart bestraft.
Und hast du den Eindruck, dass sich das verändert hat über die letzten Jahre oder ist es gleich geblieben?
Oh, das kann ich gar nicht. Also jetzt in Bezug auf Schule, meinst du?
Ja, oder auch wenn du so vergleichst, so deine Akzeptanz zu der zum Beispiel jetzigen Freiwilligen oder so. Hast du da ein Gefühl dazu?
Kann ich so spontan, glaube ich, nicht beantworten. Mhm. Wüsste ich nicht, ob die Fehlerfreundlichkeit höher geworden ist. Ich habe das Gefühl, es ist, ja, aus dem Bauch aus würde ich sagen, ist eher noch weniger geworden.
Mhm.
Also das noch, das ist ja eher gerade, ich erlebe eher gerade eine große Schwierigkeit darin, zum Beispiel sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die anders denken als ich, ne?
Mhm.
Die in einer anderen Blase unterwegs sind. Weil, und ich vermute, das hat damit zu tun, dass ich, wenn ich das tun würde, dass ich da ja Fehler begehe. Dass ich vielleicht was sage, was da nicht okay ist.
Mhm.
Das ist aber jetzt eine Stammtischgedanke gerade, den ich äußere.
Ja, gut, aber ich meine, ich finde den, ich kann da trotzdem sehr andocken, muss ich sagen.
Also ich merke zum Beispiel in letzter Zeit, dass ich sehr bewusst mir vornehmen muss, jetzt über Themen wie zum Beispiel Frieden zu reden.
Mhm.
Am Mittagstisch bei der Arbeit oder über die Bundestagswahl oder also über politische Themen.
Mhm.
Das ist da. Da hatte ich früher eine andere Selbstverständlichkeit und würde auch die Behauptung aufstellen, dass das mir nicht nur alleine so geht.
Mhm.
Also, dass es das mehr gab. Und ich vermute, das hat mit Fehler, Angst vorm Fehlermachen zu tun. Was Falsches zu sagen.
Mhm. Ja. Ja. Ich frage mich, also ich habe einerseits das, also ich nehme das ein bisschen so wahr, dass es so viel noch mehr Angst vor Fehlern gibt. Und auch ein bisschen aus dieser Generation heraus, die schon immer Internet hatte und deswegen auch so ein bisschen darüber Bescheid weiß, dass ein aufgenommener Fehler einem auch so Jahre später immer noch auf die Füße fallen kann. Also
das Internet vergisst nicht.
Das Internet vergisst nicht, genau.
Oh Gott, reden wir hier und machen es dann ins Internet?
Ja, naja.
Aha, Bobo.
Ja, komm. Aber ja, also da habe ich schon das Gefühl, da bin ich natürlich freier aufgewachsen. Das, also was ich da alles in meiner Jugend gemacht oder nicht gemacht habe, davon gibt es ja überhaupt keine, ja. Davon gibt es eben keine Aufnahme, davon gibt es, oder da gibt es halt mal ein Foto oder so.
Ja.
Und das hat natürlich schon auch was mit einer Freiheit zu tun, auch versagen zu dürfen oder was nicht zu können oder so.
Und das ist ja total wichtig. Also so geht auch Lernen. Das geht ja übers Scheitern.
Ja, total.
Also
das finde ich auch lustig, hatten wir es vorhin schon, weil du meintest, im Pädagogischen ist das so naheliegend oder so normal, dass ein Kind natürlich übt. Und ich finde den Unterschied zwischen Üben und Scheitern, was auf eine Art ja das Gleiche ist, interessant.
Ja.
Also warum ist das an der einen Seite so total akzeptiert und das andere nicht so? Also
ja. Spannend, ne? Weil so schnell dieses richtig und falsch da wieder reinkommt. Mhm. Was ich total gerne mag mit Kindern, die haben ja dann irgendwann eine Phase, wo die so verstehen wollen, wie die Welt ist. Und dann fragen die ja ganz viel und wollen so, ja, wie heißt das, wie ist das, warum ist das so? Und ich liebe das eigentlich, die Fragen aufzugreifen und versuchen, zusammen drüber nachzudenken. Also Kinder dann mit Kindern zusammen zu überlegen, ja, stimmt, was könnte denn der Bagger da machen? Oder wie könnte der Bagger denn heißen? Und es ist ja so wunderschön, was Kinder dann sagen und was die sich ausdenken, wenn diese Fantasie angeregt wird. Und klar, da geht es sozusagen um diese Benennung von was ist richtig, was ist falsch. Aber das einfach mal aufzumachen, es ist wunderbar, oder?
Ja, ja. Überhaupt von dieser richtig-falsch-Kategorie wegzukommen, kann sehr befreiend sein.
Ja. Und gar nicht so easy, ne?
Nee, gar nicht so easy.
Ja.
Weil wir sind da ist man halt sehr drauf getrimmt. Aber das ist auch das, im Erfolg ja auch. Also was ist Erfolg? Ich merke bei mir sehr stark, dass das damit zu tun hat, was eben als gesellschaftlich anerkannt gilt oder so. Und dass das dann auch, also eigentlich der Weg hin zu, was ist mein persönlicher Erfolg? Oder das sind dann Sachen, die haben irgendwie mit der Gesellschaft so wenig zu tun. So.
Zum Beispiel?
Na, zum Beispiel, ich habe darüber nachgedacht, was sind meine größten Erfolge, und es ist natürlich einerseits da die Schauspielschule und andererseits das Nächste, was mir eingefallen ist, war, ich habe eine große Radtour gemacht 2014 mit dem Fahrrad durch Vietnam. Und bin da 2 Wochen sind wir durch China gefahren und dann noch 5 Wochen durch Vietnam. Und in einem Bundesland in Vietnam wurde gerade die Bundesstraße renoviert oder halt neu gemacht, und denen ist aber das Geld ausgegangen. Also haben sie zwar alles schon aufgerissen, aber nichts wieder fix gemacht. Nachdem es aber sehr wenig Straßen dort gibt, sind alle da trotzdem gefahren. Und wir waren ja mit dem Fahrrad. Das heißt, ich bin über 200 Kilometer ohne Straßenbelag gefahren. Auf einer Straße, auf der auch Lastwagen, Autos, Motorräder, alles gefahren sind.
Ja.
So, und das habe ich mir ja überhaupt nicht als Ziel gesetzt. Ich fahre 200 Kilometer über Schotterpiste. Aber es war einer der stolzesten Momente meines Lebens. Ja. Also ich war so stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Also auch ich war auch so stolz auf meinen Körper, was der kann, wie der das gemacht hat und so. Und war wirklich ein sehr, sehr stolzer, erfolgreicher Moment von was ich mir nicht vorgenommen und eigentlich geschenkt gekriegt habe. Ne? Also.
Und hast du es gefeiert?
Total.
Ja, das finde ich nämlich auch, dass mir immer was ganz Wichtiges, meine Erfolge zu feiern. Und dann nochmal einen Moment zu schaffen von yes, ich habe es geschafft.
Naja, voll gut.
Das geht oft unter, ne?
Das geht total. Ich bin da auch nicht so gut drin. Auch dieses, auch gegenseitig, auch jemandem, der auf die Schulter klopfen, ne? Auch ja. sagen, wow, cool. Cool, was du gemacht hast. Ich finde das jetzt auch gerade so im Kleinkindalltag, finde ich, kann man ganz oft sich auch gegenseitig auf die Schulter klopfen für, ey, die Kinder schlafen, wir haben es geschafft. So, ja. der Tag ist, alle, das Essen war auf dem Tisch und so, wir haben den Tag geschafft. So.
Ja. ja. Oder auch so Dankbarkeitsrunden, ne? Wofür bin ich mir heute mhm. dankbar? Das sind so kleine Rituale, aber die machen uns eine Möglichkeit, diese Erfolge zu feiern.
Und auch überhaupt wahrzunehmen.
Ja. Übrigens, ein Kollege von mir, von dem habe ich so gelernt, diese Angst vorm Erfolg, sich dazu, also da einen Zugang zu kriegen, was eigentlich die Angst ist, indem ich nochmal mich ganz so ein bisschen paradox vielleicht frage, was habe ich denn eigentlich vom Scheitern? Mhm. Was habe ich denn da für einen Gewinn von sozusagen? Ne? Das ist paradox, aber wenn du einen Zugang kriegst, ist es immer ganz spannend zu merken.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel, wenn ich mir ein Projekt jetzt plane, was weiß ich, ein Seminar zu machen, und wenn ich das schaffe, daran zu scheitern, naja, dann muss ich das Seminar nicht geben, ich muss nicht in Verantwortung gehen. Ich habe auch ganz oft, merke ich, so eine Angst vorm Neid. Also dass ich halt, stell mal vor, ich mache ein richtig erfolgreiches Seminar, wo so viele Leute kommen, ich gar nicht genug Plätze haben und alle finden es geil. Also dann habe ich auch gleich so eine Angst, oh Gott, dass dann andere sagen, also so neidisch sind auf mich und ich dann okay. nur den Neid abkriege. Mhm. Oder dass ich dann halt, wenn es viele Leute spannend finden, ja auch in der Verantwortung bin, da jetzt was Gutes zu erzählen.
Ja.
Oder zu machen oder einen Raum irgendwie zu halten.
Ja, also mit der Verantwortung, damit kann ich viel anfangen, muss ich sagen. Dass man davor Angst haben könnte, also wenn das hier richtig gut klappt und dann kommen so viele und dann muss ich ja aber auch echt liefern.
Ja.
Also, ja.
Und das ist schön, weil das ist für mich oft ein Zugang, um dann zu merken, was ich eigentlich brauche. Mhm. Und oft, weißt du, was es oft bei mir ist, was ich dann merke? Ich brauche MitstreiterInnen. Also ich merke dann, wie ich dann manchmal so in meinem Ding dann irgendwas alleine mache und wenn ich dann mal innehalte, merke, oh Gott, eigentlich habe ich total Schiss davor und was mir helfen würde, ist, ich mache es mit jemandem zusammen.
Ja.
Jemand, dem ich austauschen kann, dem ich vertraue. Das ist oft dann ein Schlüssel.
Ja. Und hast du selber das Gefühl, du hast ein gutes Verhältnis zum Scheitern oder zu Fehlern oder?
Mhm. Oder zum Erfolg.
Oder zum Erfolg.
Ach ja, ich das kann ich wahrscheinlich auch nicht abschließend beantworten. Also spontan würde ich sagen, ich glaube, es ist ganz okay.
Ja.
Mhm. Ich glaube, ich durfte zum Glück in meiner Biografie oft die Erfahrung machen, dass Scheitern okay ist. Mhm. Und ich durfte auch oft die Erfahrung machen, dass Erfolg okay ist. Das ist ja auch überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. Und beides in sozusagen einem Maße der einem Maß, das realistisch ist. Mhm. Also das Scheitern war, ich glaube, meiner Biografie oft was, ah ja, okay, dann probierst du es halt nochmal. Mhm. Das könnte ja auch was sein von eben Versagen. Und der Erfolg auch nicht als ein, yeah, ich bin der Größte, sondern hey, super, das war schön, das hat klasse, super. Und jetzt geht's aber auch weiter. Also, dass nicht die Erhöhung passiert, aber auch nicht die Erniedrigung passiert. Eigentlich, dass es ein gesundes Level findet. Also man könnte auch sagen, ich glaube, ich habe schon eine ganz gute Resilienz. Mhm. Da bin ich natürlich vor allem in meinem Umfeld, kann ich dankbar sein, dass ich das aufbauen durfte.
Ja.
Ja. Und ich habe natürlich, also ich glaube, mein größter Trumpf ist Humor.
Ja.
Der hilft bei allem. Der hilft beim erfolgreich sein und beim Scheitern. Und vor allem beim Scheitern.
Beim Scheitern, ja, auf jeden Fall. Also beim Scheitern auf jeden Fall. Glaube ich auch.
Ja, wie ist es bei dir?
Ich habe so ein... Ach, ich weiß nicht, ich finde das... es gibt so dieses Scheitern, mit dem ich irgendwie so gut umgehen kann, wo ich denke, ich habe mir was vorgenommen, das hat jetzt nicht so funktioniert, mal gucken, was der Outcome davon ist oder was das. Und das hat natürlich auch mit meinem Beruf zu tun, dass das so häufig vorkommt. Also in meinem Beruf bewirbt man sich ja das komplette Berufsleben lang. Bewirbst du dich um neue Rollen oder neue Stücke oder sowas? Und da gibt's natürlich auch viel Absage und so weiter. Ne? Und das ist so ein und da habe ich das eigentlich da, wenn es um dieses Äußere, das Scheitern, das mit so vielen äußerlichen Faktoren zu tun hat, da bin ich eigentlich sehr, da habe ich so gelernt und bin ich gewachsen und darin bin ich eigentlich so ganz gut. Ich habe nur jetzt gerade gedacht, als du erzählt hast, mit meinen eigenen Ansprüchen an mich selber bin ich aber dermaßen ungnädig. Also wenn ich mir vorschreibe, dass ich bitteschön das und das zu schaffen habe und dann schaffe ich es nicht, dann bin ich da bin ich nicht nett zu mir.
Ja, das kenne ich gut.
Und das sind dann auch nicht so lebensweisende Sachen oder sowas. So, da geht es dann mehr irgendwie darum, dass man halt ein bestimmtes Pensum schafft bis da und dahin oder neben dem und dem Bereich noch den und den Bereich auch schafft. Also, dass man das Berufliche schafft und das Private bitte und darüber hinaus aber auch noch eine ganz tolle Freizeitgestaltung hat und so. Und da bin ich manchmal, also da kann ich schon auch sehr über die eigenen Grenzen gehen und bin da dann zum Beispiel, da bin ich dann, wenn ich an meinem eigenen Anspruch scheitere, bin ich sehr ungnädig. Also da ist wirklich noch Luft nach oben, so entwicklungsmäßig.
Das ist total spannend, dass du das sagst. Ich würde auch sagen, das ist für mich das größte Lernfeld, auch beim Thema Erfolg und Scheitern. Und dass die Außenwelt oft deutlich gnädiger und versöhnlicher ist, als ich mit mir selbst.
Ja.
Sehr spannend. Das widerspricht vielleicht ja so ein bisschen dieser Studie, von der du erzählt hast. Ne? Dass das Umfeld vielleicht gar nicht so fehlerunfreundlich ist, sondern eher sozusagen, ich meine, wir sind nur zwei Leute, aber ich in meiner Fantasie haben das schon mehr Leute, dass sie eher mit sich selbst hart ins Gericht gehen als mit anderen.
Naja, trotzdem kommt es ja aus einer, also ich meine, woher kommt das, dass wir so ungnädig sind? Da sind wir natürlich auch sozialisiert und in einer gesellschaftlichen Logik irgendwie verortet.
Ja, und das stimmt natürlich auch in der Blase, in der ich unterwegs bin, ist, glaube ich, auch eine andere Fehlerfreundlichkeit und eine größere als außerhalb davon.
Ja.
Lucky me.
Lucky you. Ja, ist doch gut, aber auch da ist doch prima, wenn man das sehen kann, was man da hat.
Ja.
Ist ja auch dann ein Erfolg. Da denke ich jetzt gerade zum Beispiel, ich halte mich für recht erfolgreich, was Freundschaften angeht.
Stimmt, ist auch so nochmal so ein Feld, ne?
Das kann ich, glaube ich, das zum Beispiel kann ich gut. Also, ich würde sagen, ich habe sehr, also ganz erfolgreiche Beziehungen eigentlich.
Yay.
Ja. Darüber bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und ist natürlich auch was man irgendwie gelernt hat und einem beigebracht wurde und so.
Ich finde das Schöne eigentlich, wenn ich jetzt gerade so nachwirken lasse, ist, dass es so keine Antwort gibt, ne?
Ja.
Dass wir beide unsere Geschichten erzählen und dass ich merke, da, wo es was Transformatives hat, also da, wo es sozusagen für mich, wo ich wachsen durfte, sind die Momente, wo ich es zulassen konnte, egal ob es Scheitern oder ein Erfolg ist, also wo ich das zulassen konnte, spüren durfte und dann gab es die Möglichkeit, daran zu wachsen. Und dass ich eigentlich Lust habe, also das bestärkt mich einfach immer nur weiter, darin eine Kultur zu schaffen von Fehlerfreundlichkeit, von miteinander sprechen, von sich was trauen, von die Widersprüche aushalten, von auch gemeinsam drüber lachen.
Ja.
Nicht in diese Beschämung zu gehen, sondern also lachen zu können darüber, was ich für einen Fehler mache oder du oder was, ne?
Und was ich daran auch irgendwie, was ich dem unbedingt hinzufügen möchte, ist auch beim drüber nachlesen und so, war dann auch immer wieder so dieses, Ja, und aus dem Scheitern dann wachsen und aus dem Scheitern was Gutes machen und so. Und irgendwann kam bei mir aber der Punkt, wo ich so dachte, jetzt hört doch mal auf mit eurer Selbstoptimierung ja, die ganze genau. Zeit. Man kann doch auch mal einfach scheitern, das war gescheitert, so na und.
Ende.
Also ja, dann ist es halt schiefgegangen und passt schon.
Ja, jetzt
also es dürfen auch Sachen einfach nur nicht funktioniert haben. Das, und das war's. Also man muss nicht immer daraus...
Ja.
Wer weiß, was für einen großen Erkenntnisgewinn haben oder
genau.
So.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich auch.
Lang drüber geredet und am Ende, ach, und nicht immer so ernst nehmen.
Nein, nicht immer so ernst nehmen. Wirklich. Super. Dafür kann ich sehr gut stehen.
Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Genau.
Schön, ach, na gut, dann würde ich sagen, frohes Scheitern und frohes Erfolg haben.
Ja.
Und vor allem der Raum dazwischen.
Genau.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.